Es ist Freitag, der 7. Juni. Hallo und herzlich willkommen zum Stern-Podcast Die Lage International mit Christian Mölling, dem Forschungsdirektor der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Ich bin Stefan Schmitz vom Stern. Guten Morgen, Herr Mölling.
Guten Morgen, Herr Schmitz.
Die USA, Deutschland und andere haben sich dazu durchgerungen, den Einsatz ihrer Waffen gegen Ziele in Russland zu erlauben. Wohl vor allem, weil die ukrainischen Streitkräfte so massiv unter Druck stehen. Glauben Sie, dass diese Maßnahmen dazu führen werden, dass die Region Charkiw für die Ukrainer gesichert werden kann?
Zumindest kann sie jetzt erstmal gesichert werden gegen das, was in der Vergangenheit so einfach für Russland möglich gewesen ist, nämlich in einem von uns geschützten Raum sich vorzubereiten, Angriffe zu fahren und im Grunde genommen auch Flugzeuge aufsteigen zu lassen, die dann Bomben abwerfen. Das heißt nicht, dass langreichweitige Raketen nicht weiterhin auf Charkiw fliegen. Aber das, was in den letzten Wochen viele umgetrieben hat, nämlich dass Russland da im Grunde genommen vormarschieren konnte, das hat ja seinen Ursprung eben auf der russischen Seite, der Grenze zwischen der Ukraine und Russland und auf der anderen Seite eben darin, dass wir verboten haben, diese notwendige Voransammlung von Truppen, ne, also sozusagen da, wo sich die ganzen Truppen sammeln, die in Ruhe zu lassen. Also dieser Teil der Bedrohung ist weg. Das bedeutet nicht, auch das konnte man jetzt die letzten 2,5 Jahre eigentlich gut beobachten, wenn man hingucken wollte, dass Russland seine Taktiken anpassen würde. Natürlich wird es neue Herausforderungen geben. Ne? Das wäre total schräg, wenn jemand, der einen Sieg erringen will, sagt, oh, jetzt kann ich das nicht mehr. Naja, okay, dann lasse ich das jetzt mal und setze mich jetzt irgendwie an den Verhandlungstisch oder so, weil das nicht mehr geht. Aber das ist auch eine besondere Lage von Charkiw, weil es so nah an der Grenze ist. Deswegen, da war das möglich. Man muss ja auch sagen, die Möglichkeit des Einsatzes, also die Einsatzregeln sind ja jetzt nicht generell komplett weggefallen. Ich glaube, wenn ich das richtig gesehen habe, hat Biden gestern nochmal in einem Interview gesagt, dass alles 200 Kilometer rund um Moskau nicht angegriffen werden darf. Also da schaffen wir das nächste Sanktuarium. Ob das relevant ist oder nicht relevant ist, weiß man jetzt nicht. Also dass man Moskau selbst nicht angreifen sollte, würde ich auch immer dafür stimmen. Aber das Grundprinzip ist ja eigentlich zu sagen, militärische Ziele dürfen angegriffen werden, weil ansonsten schaffen wir nämlich eben genau diese Schutzräume für den Aggressor, was ja total pervers ist.
Unterm Strich bleibt also, dass diese Maßnahmen dazu führen werden, dass es für die Russen schwieriger wird, dass es vor allen Dingen irgendwie eine Chance gibt, dass dieser Terror mit den Gleitbomben irgendwie deutlich erschwert wird, aber dass es letzten Endes nichts daran ändert, dass da ein militärischer Druck besteht und die Stadt weiter beschossen werden wird.
Nee, das ist, glaube ich, ich würde es noch differenzierter sagen. Die Gleitbomben haben einen erheblichen Effekt gehabt am Boden in den letzten Jahren, sowohl für die militärischen Stellungen als auch für die zivile Infrastruktur. Und das hört auf. Und wir sehen ja auch jenseits des Schutzes von Charkiw, dass die Freigabe des Beschusses russischer Truppen durch westliche Waffen auf russischem Gebiet, ich versuche gerade sehr präzise zu sein, quasi umgehend die Lage verbessert hat und die ukrainischen Truppen in die Vorderhand gebracht hat. Also in Anführungsstrichen, so wenig braucht es. Und ja, das ist sozusagen die Wirkung von Waffen, wenn man es einfach nur zulässt, dass die Ukraine relativ schnell eigentlich wieder in die Vorderhand gehen kann. Im Umkehrschluss muss man sich fragen, wo stehen wir noch überall auf der Bremse und tragen deswegen die Verantwortung für Tote und Verwundete, für kaputte Infrastruktur, weil wir weiterhin entweder solche Art von Einsatzgrenzen geschaffen haben oder aber eben nicht genug Material und Munition in der Zeit geliefert haben, um die Ukraine verteidigungsfähig zu machen, in Klammern. Und später liefern wir es dann. Es ist ja nicht sozusagen der absolute Mangel, der dahinter steht, dass wir den Kram nicht haben, sondern dass wir ständig politisch mit uns ringen müssen, ob wir das denn jetzt doch machen dürfen oder nicht.
Heißt es nicht, dass wenn diese Ausweitung der Einsatzregeln, die Lieferung neuer Waffen, wenn das alles immer so lange dauert, dass es letztlich darauf hinausläuft, dass wir eine Stabilisierung der Front haben, da wo sie jetzt ist und schon relativ lange ist, und dass dort der Krieg fortgeführt wird, aber dass eigentlich keine Entscheidung auf dem Schlachtfeld irgendwie in Sicht ist, weil der Westen immer dann gerade genug liefert, dass die Ukraine ihre Front halten kann, aber eben nicht so liefert, dass sie den Krieg auch gewinnen können und die Russen aus ihrem Land verdrängen können.
Also ich glaube, man muss das versuchen, sozusagen von mehreren Seiten einzugrenzen. Was gewinnen ist ja immer sozusagen die schwierige Frage. Auf einer taktischen, vielleicht auch operativen Ebene gewinnen die Ukrainer gerade wieder dazu. Das heißt, die Front, diese Idee des Frontverlaufes, das wäre statisch und wäre ein Stellungskrieg. Das ist eine interessante Erzählung deswegen, weil sie sich so festgesetzt hat. Hat offensichtlich irgendwie was mit Stabilitätsideen zu tun. Die Fronten sind nicht stabil und überall da, wo man es zulässt, verändern sich die Fronten in die eine oder andere Richtung. Also jeder, irgendjemand macht einen Fehler und die Front verändert sich. Was, glaube ich, im Umkehrschluss bedeutet, dass wenn man tatsächlich einen stabilen Frontverlauf haben, dann muss man dafür etwas tun. Und das ist dann eben nicht nur eine militärische Einigung, sondern das ist tatsächlich dann auch eine Verhandlungseinigung, wo man sagt, okay, wir frieren das jetzt an diesem Punkt, wo auch immer das ist, frieren wir das ein und wir sorgen dafür, dass es auch so bleibt. Weil ansonsten wird jede kleine Möglichkeit zu einem militärischen Gewinn, nicht Sieg, aber Gewinn, von der einen oder anderen Seite genutzt werden.
Rechnen Sie denn damit, dass die Ukrainer in Zukunft die Möglichkeit haben werden, westliche Waffen noch gegen andere Ziele einzusetzen, gegen Ziele, die tiefer in Russland liegen, dass sie diese Atacams einsetzen können, die einige hundert Kilometer weit reichen und nicht nur 70 oder 80, dass sie zum Beispiel die Brücke zur Krim damit zerstören können, dass wir all diese Dinge sehen werden?
Also wir sehen jetzt ja schon, das ist interessant, es taucht nämlich gar nicht so wahnsinnig viel auf oder man verbindet offensichtlich die Punkte nicht miteinander, dass die Krim massiv zurzeit angegriffen wird. Also man versucht offensichtlich, das ist jetzt meine Interpretation, auf der einen Seite das Leben auf der Krim für das Militär, aber auch für die Zivilbevölkerung sehr zu erschweren, also Unsicherheit einfach zu schaffen. Und auf der anderen Seite eben militärische Einrichtungen gezielt weiter zu zerstören. Das hat auf der einen Seite was eben damit zu tun, dass es sicherlich ein politisches Symbol ist. Auf der anderen Seite die Krim natürlich immer noch ein wichtiger Faktor ist mit Blick auf den Zugang zum Schwarzen Meer und damit für einen wichtigen Wirtschaftsfaktor der Ukraine. Und natürlich drittens aber auch, dass man im Grunde genommen hier schon weiter vorbereitet und guckt, wo kann ich eigentlich mit dem, was ich habe, was erreichen? Und die Ukrainer, glaube ich, nicht aus dem Blick verlieren, dass, ich will jetzt gar nicht so weit gehen, dass man versuchen würde, die Krim direkt anzugreifen oder sozusagen nicht anzugreifen, sondern zurückzunehmen, aber mindestens doch über die Schwächung auf der Krim zu erreichen, dass Russland seine Kräfte anders verteilen muss.
Wenn man die Reaktionen aus Russland sieht, die sind ja immer sehr martialisch und da steht immer gleich irgendwie der Einsatz von Nuklearwaffen im Raum. Gleichzeitig fand ich interessant, dass offenbar die russische Seite vorgewarnt worden ist, dass sich die Einsatzregeln ändern, wohl mit dem Gedanken, dass man keine Überraschung denen bereiten möchte, dass plötzlich ihre Flugzeuge am Boden zerstört werden, sondern dass man ihnen Gelegenheit geben möchte, die edleren Teile wegzuschaffen und so eine Eskalation zu verhindern. Das ist ja interessant, dass es offenbar doch Gesprächskanäle gibt.
Also ob Putin das aus der Zeitung erfahren hat oder ob irgendjemand ein Telefon in die Hand genommen hat, weiß ich nicht. Aber in der Tat, es ist so, dass man quasi Russland vorgewarnt hat. Auch in der medialen Berichterstattung war das ja im Grunde also auf der einen Seite absehbar, dass das kommt. Und auch die endgültige Entscheidung ist, glaube ich, medial gewesen, bevor sie wirksam gewesen ist. Ne? Und ich glaube, das ist in der Tat der Versuch gewesen, die teilweise sehr seltenen Gerätschaften, die noch in der Region möglicherweise gewesen sind, nämlich Aufklärungsflugzeuge, von denen Russland schon massiv viele verloren hat, nicht komplett zu schwächen, weil offensichtlich die Sorge ist, wenn man denen das kaputt macht, dann weiß man nicht, wie die reagieren. Das Witzige ist ja, wir unterstellen dann immer, dass die Reaktion, nicht, wir unterstellen immer das falsch. Es gibt die Unterstellung von der einen oder anderen Seite, dass das notwendigerweise zu einer Eskalation führen würde. Also die Russen würden darauf reagieren. Ich würde immer so weit gehen und sagen, na, die Russen werden dann mit brachialer Gewalt erstmal antworten, ne, nach dem Motto, das gibt jetzt Vergeltungsschläge. Das hat aber nichts mit Eskalation zu tun. Eskalation ist ja die Fähigkeit, aus einem nächsten Schritt tatsächlich auch politischen oder militärischen Profit zu ziehen. Und das ist in der Vergangenheit meines Eindrucks nach nicht so gewesen. Ich bin jetzt gerade dabei, mit einem Kollegen das mal zu versuchen nachzuvollziehen, ob man das sozusagen so als These, als Muster halten kann. Aber diese Eskalation, also die Nutzung von Freiräumen oder das Schaffen von Freiräumen durch eine andere militärische Vorgehensweise, die dann dauerhafte Vorteile schafft, die ist Russland eigentlich immer nur dann gelungen, wenn die Ukraine schwach gewesen ist, in Klammern, und weil wir sie schwach gemacht haben.
Würden Sie sagen, dass sich diese russischen Drohungen abnutzen?
Ich habe die Sorge, dass sie sich in der Öffentlichkeit abnutzen. Oder ist das eine Sorge? Ich kann mir vorstellen, dass sie sich in der Öffentlichkeit abnutzen. Ich hoffe, dass die entsprechenden Geheimdienste, diejenigen, die sozusagen zur professionellen Beobachtung da sind, sich eben nicht davon beeinflussen lassen, und sondern immer genau hingucken und sagen so, was passiert da eigentlich genau am Boden? Aber natürlich besteht immer das Risiko, wenn man in der öffentlich-medialen Perzeption diese Abnutzung erfährt. Und das ist ja so, ne? Also im Grunde kann man etwas flapsig sagen, ja, wir wissen ganz genau, dass nach jeder Aktion irgendwie dann irgendwas Nukleares sozusagen wieder in den Raum gestellt wird. Das kann schon sein, dass dadurch sich die öffentliche Debatte verändert und natürlich die extremen Ränder, die selbst dem extremen Risiko, dem extremen auch gleichzeitig sehr, sehr geringen Risiko, dass es irgendwo zu einer nuklearen Dimension in einer Eskalation kommen könnte, dass sie das minder bewerten. Ich glaube, das Problem ist, dass wir zurzeit alle Eskalationsrisiken mit Blick auf sowohl wie schlimm ist das, als auch mit Blick auf die Frage, wie wahrscheinlich ist das, alle in einen Topf werfen. Das ist alles Eskalation. So. Und egal, was sich bewegt, sobald ich den Status quo verändere, ist da irgendwo eine Eskalation. Das hilft uns natürlich in der Debatte überhaupt nicht weiter, zu verstehen, wann Risiken akzeptabel sind, weil sie entweder gering sind oder einen geringen Schaden, gering in der Wahrscheinlichkeit oder gering in dem Schaden drin sind. Und wann wir Dinge haben, die wir einfach als unakzeptabel halten. Da sind wir ein bisschen undifferenziert. Also wir beide natürlich nicht.
Ich würde mit Ihnen gerne noch über einen anderen Punkt reden. Und zwar das, was gestern überall war. Nämlich dieser Jahrestag der Landung der Amerikaner und Briten in der Normandie. Mhm. Wo ja Herr Zelensky vor Ort war und sich auch mit feiern ließ. Und kein Vertreter Russlands dabei war. Und Russland hat ja nun mal einen großen Teil der Last des Krieges gegen Nazi-Deutschland getragen. Fanden Sie das angemessen, dass da der Zelensky sich feiern lässt und von Russland überhaupt nicht die Rede ist?
Finde ich eine schwere Frage. Also, dass man Zelensky dorthin einlädt als Vertreter, also feiern lassen, finde ich schwierig. Natürlich hat er eine Doppelfunktion da gehabt. Also de facto ist er der Präsident, der gerade im Krieg ist und dem man hier ein besonderes Symbol zukommen lässt. Auf der anderen Seite gab es ja auch eine Legitimationsgrundlage, nämlich darauf zu verweisen, und das finde ich gerade für die deutsche Debatte sehr wichtig, dass neben den ethnischen Russen viele andere Völker im Vielvölkerstaat der Sowjetunion gekämpft und gegen Deutschland gekämpft haben und unter der deutschen Wehrmacht gelitten haben. Das kommt in unserer historischen Erinnerung sehr, sehr selten vor. Ne? Also wir haben das historische Schuldgefühl gegenüber Russland, aber das historische Schuldgefühl gegenüber der Ukraine, in der die Wehrmacht massiv gewütet hat und aus der wir Zwangsarbeiter deportiert bzw. nach Deutschland importiert haben, etc., ist in der deutschen Geschichtspolitik, spielt es eine sehr untergeordnete Rolle, was man, glaube ich, auch sehr stark atmosphärisch in den Stereotypen über Ukrainer und Russen und wie verhalten wir uns dazu und für wen gilt die historische Entschuldigung und für wen gilt sie nicht eigentlich erfahren haben. Hätte man Russland beteiligen müssen, kann man bei aller Vorsicht mit Parallelen zwischen russischer Autokratie-Diktatur heute und Hitler-Deutschland auf der anderen Seite, hätte man einen schlauen Weg finden können, Russland zu beteiligen, russische Menschen zu beteiligen, aber nicht die russische Regierung. Wäre das gut gegangen, das wäre zumindest medial wahrscheinlich ein gutes Symbol gewesen. Von der anderen Ebene, die da drin ist, nämlich dem Verkehr unter Staaten, kann man natürlich sagen, naja, Russland ist immer noch ein Staat wie jeder andere, der zwar Völkerrecht bricht und so weiter und so fort, aber wenn wir anfangen, auf der Zeitachse sehr, sehr kurzfristig zu werden und sehr hektisch zu werden, dann ist es natürlich irgendwann, stellen wir die Grundlage des Staatenverkehrs, der eben nichts damit zu tun hat, ob man Demokrat ist oder nicht Demokrat ist, ob man im Krieg ist oder nicht im Krieg ist, stellen wir damit möglicherweise in Frage. Auch wenn Teile des Völkerrechts natürlich differenzieren zwischen Aggressor und Nicht-Aggressor. Also ich bin unentschieden. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, ja, wie absurd wäre es denn in dieser Situation, Putin dahin einzuladen, in Klammern, man weiß auch gar nicht, ob man ihn hätte verhaften müssen, etc., dahin einzuladen und dann Zelensky nicht oder was, oder die beide nebeneinander, oder wir machen dann einen kleinen Friedensgipfel nebenbei, oder, also ich glaube, die Wahlmöglichkeit, wenn man die Alternativen anfängt aufzudröseln, dann merkt man, wie absurd die Möglichkeit eigentlich ist, Putin ausgerechnet dahin einzuladen, wo es ja auch letztendlich um die Befreiung von Völkern, von Besatzung und Diktatur eigentlich geht. Also das Wiedererschaffen der freien Welt in Europa.
Ich danke Ihnen, Herr Mölling.
Ich danke Ihnen, Herr Schmitz.
Das war die Lage international. Einen Hinweis habe ich noch. Stern-Chefredakteur Gregor Peter Schmitz, genannt GPS, schreibt einen wöchentlichen Newsletter unter seinem Namen GPS. Abonnieren können Sie ihn bei stern.de/GPS. Die nächste Folge dieses Podcasts gibt es heute in einer Woche an den bekannten Orten. Herzlichen Dank, ein schönes Wochenende und hoffentlich bis bald.
Tschüss, bis nächste Woche.
Dieser Podcast ist eine Produktion der Audio Alliance.